hier beim Stargate Podcast und zum Staffelfinale von SG1 Staffel 9. Mit dabei ist natürlich Thomas. Hallo Thomas.
Kommt raja. Genau. Ja, Staffelfinale. Wir haben nur noch eine Staffel vor uns dann.
Von SG1 jedenfalls.
Ja, klar.
Ja, Mikro wird immer noch nicht erkannt. Ihr hört das. Das ist, mal gucken, wann sich das ändert. Vielleicht beim nächsten Update von
Windows.
Ja, Windows oder wie auch immer. Sehr kurios auf jeden Fall. Schreibt da gerne eure Lösungsmöglichkeiten, wenn ihr das auch hattet oder jemanden kennt, der das hatte. Ja, wir kommen zum Titel der Folge. Wie heißt denn das Ding?
Camelot. Interessanterweise bei IMDb wieder. Darauf hatte ich ja beim letzten Mal schon hingewiesen, ne, dass diese Folge anders heißt als die letzte Camelot Part 2. Obwohl es ja eigentlich ein... Hm.
Na, also... Ja, im Deutschen ist es auch gleich geblieben, Camelot. Bei den Französen, ich sage immer Französen, egal, jetzt heißen sie so, heißt es übersetzt die erste Welle. Bei den Italienern der Fluch des Schwarzen Ritters, bei den Japanern die sich den Göttern widersetzt. Also ein wildes Potpourri, was sich natürlich aber auf die Inhalte der Folge bezieht.
Ja, die erste Welle, das geht doch gar nicht im Französischen. So heißt doch bestimmt auch hier die andere Serie, First Wave.
Ach so, ja. Und nicht, dass es da schwierig Lizenzschwierigkeiten gibt. Also aufpassen.
Darf in Frankreich nicht ausgestrahlt werden wegen Copyright-Verletzung.
So wird es sein. Quote 0,98 Millionen, 7,5% Sendeanteil. Drehbuch Joseph Malozzo, Paul Moody und Regie Martin Wood. Zu den Ausstrahlungssachen. Laut Stargate.fandom.com. Erstausstrahlung mal wieder in den USA, das wechselt sich ja immer mit Kanada ab, 10. März 2006, Sci-Fi Channel, Großbritannien 2006, 14. März, Sky One, 15. Juli 2006 auf französischen M6 oder wie auch immer, man, ja, 17. Juli 2006, RTL 2 Deutschland und 25. Juni 2007, also noch etwas später dann in Japan auf AXN. Es gibt wieder ein deutsches Transcript, juhu! Deshalb wird es jetzt von meiner Seite nicht so ruckelig wie letzte Aufnahme. genau, aber Thomas, wo steigen wir denn hier ein in dieser Staffelfinalfolge, falls das überhaupt ein Wort ist?
Ja, doch, ich glaube schon. Ja, es kommt das übliche Previously On, wir haben es ja alle gesehen, ne, Szenen aus der letzten Folge, ne, wie man den Uri vorher schon mal begegnet ist und hast du nicht gesehen. Ja, nach dem Teaser geht es dann auf Merlins Planeten weiter, also... Und SG1 ist da mittlerweile angekommen, läuft durch leicht bewaldete Gegend. Ja, Mitchell will dann wissen, irgendwie so, ja, wie sieht denn das überhaupt aus? Ne? Wie kann man denn überhaupt so ein pures Energiewesen irgendwie töten? Und ja, sagt er, ja, Merlin hat sich da nicht wirklich auf Töten bezogen, sondern ja, die bessere Übersetzung wäre neutralisieren oder ausgleichen. Und Mitchell, ja, pf, das macht es jetzt nicht einfacher, ne? So von wegen, wie kannst du denn jetzt irgendwas zielen, auf irgendwas zielen, was du nicht sehen kannst? Ja, der ist vermutlich keine Waffe im konventionellen Sinne. Ja, die Ascended Beings, ne, sind ja gar nicht in unserem Space-Time, ne, so wie wir das kennen. Und die Device wird wohl auf dieser Ebene irgendwie arbeiten. Und Mitchell, also du hast also auch keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Und Daniel bestätigt das. Wobei das auch geil ist, dass hier diese Diskussion oder dieses Gespräch zwischen Daniel und Mitchell stattfindet, anstatt dass dann irgendwie, also ja, ne, Canceling Out und Neutralizing und hast du nicht gesehen, ne, das ist ja okay, ne, weil es ums Übersetzen geht, aber hinterher müsste eigentlich doch Carter eingreifen und sagen, ja, ich hätte vielleicht diese und jene Idee, aber dass Daniel sich dann mit, also dass Mitchell sich mit Daniel über irgendwelche Fachsachen da austauscht, ist irgendwie der falsche Ansprechpartner dafür. Carter lenkt dann das Thema auf etwas anderes. Sie sind nämlich an einem Örtchen angekommen, so eine mittelalterliche Ortschaft, ne? Steingebäude und so, haben wir schon etliche Male sowas in der Art gesehen. Ne? Hat ein bisschen was, ich hatte jetzt bei IMDb nichts gesehen, es ist wohl kein wiederverwendetes Set, aber so vom Stil her mehr so hier die Folge, wo, ach, wie heißt er denn gleich? Hier unser spezieller Freund. Unser Gottkönig.
Ja, oder König wurde hier der.
Ja, ja. Genau, ja, ja. It's good to be king heißt die Folge, ne, sowas. Mayborn ja. War's. Genau. Ja, man kommt auf jeden Fall rein, ist dann irgendwie auf dem Dorfplatz angekommen. Ja, wie man sich das halt vorstellt, ne? Es gibt ein paar Pferde, es gibt da irgendwie Ställe, Dreck auf dem Boden. Einwohner sind ein bisschen zurückhaltend. Obwohl Tiag sein freundlichstes Lächeln aussetzt, das ist natürlich auch eher ungewöhnlich. Und wir wissen, wie Tiags Lächeln aussieht. Vielleicht liegt es auch daran. Könnte durchaus ein Ort sein, an dem Merlin gelebt haben könnte. Ne? Was ich ja immer interessant finde, dass diese Leute irgendwie auf diesem Stand immer stehen bleiben. Ne? Also selbst wenn jetzt die Goa'uld weg sind oder ne, in dem Fall
Das
Merlin, der jetzt schon ein paar hundert
ist
Jahre
eigentlich egal,
irgendwie.
wer da wo ist, aber ja.
Ne, es ist immer irgendwas total Zurückgebliebenes. Ich weiß nicht, dass die Leute sich nicht irgendwie selber weiterentwickeln. Ich habe keine Ahnung. Also das ist auch immer irgendwie faszinierend. Also das scheint irgendwie, keine Ahnung, die galaktische Gravitationskonstante wie bei Perioden geändert. Die sind alle verdummt oder ich weiß es nicht. Also denen scheint irgendwie immer auf den anderen Planeten jeglicher wissenschaftlicher, erfindungstechnischer Antrieb zu fehlen. Ja. Wie auch immer, Mitchell bremst da ein bisschen, sagt, ne, könnte hier Dutzende von Ortschaften in dieser Gegend hier geben. Ne? Wir wissen nicht, ob das jetzt die richtige ist. Und ja, man geht ein bisschen weiter und dann sagt Daniel, ja, da gibt es so einen gewissen Hinweis drauf und zeigt dann auch und wir sehen in einem Stein ein Schwert stecken. SG-1 geht darauf zu und dann kommt ihnen ein Männchen entgegen, ein Mann, der Charakter heißt Moirik. Wird gespielt von John Noble und viele von uns kennen den. Er hat Denethor in Herr der Ringe, die zwei Türme gespielt. Dr. Walter Bishop in Fringe, ne, 100 Mal, also da könnte man ihn auf jeden Fall herkennen. Henry Parrish in der Sleepy Hollow Serie, 28 Mal Star Trek Prodigy als The Diviner, also er hat das gesprochen, ist eine Trickserie. 88 Rollen in Summe. Wobei ich sagen muss, mit den grauen Haaren gefällt er mir irgendwie besser. Ne? Also hier ist er noch irgendwie deutlich jünger.
Ja.
Ne? Also als Walter Bishop oder so, dieser verrückte Wissenschaftler. Also das ist meine Rolle. Der Moirik ist so, ja, okay. Ja, er begrüßt sie auf jeden Fall und sagt dann hier, ach, Wanderer, ich bin Moirik, Gouverneur dieser Ortschaft. Auch geil, dass eine Ortschaft einen Gouverneur brauchen, keinen Bürgermeister. Also ein Gouverneur überwacht normalerweise irgendwie was Größeres als nur eine Ortschaft, aber
Im Deutschen
okay.
ist es Bürgermeister.
Ja. Und sagt dann auf jeden Fall, willkommen in Camelot. Also SG-1 scheint hier an der richtigen Stelle angelangt zu sein. Opening Credits, wir kommen, beziehungsweise wir sind schon im Village Pub. SG-1 sitzt da an einem Tischchen und ja, die Waffen haben sie abgelegt, liegen am Tisch rum. Moik sitzt am Kopf des Tisches und dann kommt ein anderer Mann dazu, der Charakter Antonius und wird gespielt von David Thompson. Einmal Akte X, einmal Viper, einmal Outer Limits, einmal Dead Zone, einmal Lone Gunman, insgesamt nur 17 Rollen. Und dann haben wir gesagt, ach, das müssen hier die Fremden sein, von denen jeder hier spricht. Und Moirik stellt dann auch Antonius mal vor, er wäre der Dorfhistoriker. Und Antonius begrüßt sie dann auch nochmal und sagt, oh, ja, willkommen in Camelot. Past and future home of King Arthur, sagt er. Und his Round Table. Den kriegen wir interessanterweise auch nie zu sehen. Ne? Also, und Carter auch direkt verwundert, hey, Future Home? Ja, ja, Moirik dann irgendwie so von mir, ja, ihr kennt doch bestimmt die Geschichte vom Battle of Camlann und Daniel. Ja, klar, ne? Da wurde Arthur tödlich durch Mordred verwundet und Moirik guckt ihn verwundert an und also bitte. Ne? Und Antonius auch, nein, Arthur hat Mordred in diesem Kampf besiegt. Ja, dann sind er und die anderen Knights los und wollten den Sangreal finden. Denke, oh, der Holy Grail. Und ja, Antonius sagt aber auch, ne, ist lange, lange, lange vorbei. Und wir wissen, dass sie eines Tages zurückkehren werden. Wobei das ja auch merkwürdig ist, ne? Also, dass sie hier Artus so ja auf eine Stufe mit den Antikern stellen, weil das war ja eigentlich nur ein Mensch. Ne? Also, der wird nicht Jahrhunderte später wiederkommen. Also, wie soll er das denn tun? Ne, der ist dort. Ja, Daniel dann hier, ne, was ist denn mit Merlin passiert, als er gegangen ist? Und ja, Antonius guckt ihn irgendwie ein bisschen schräg an und Moirik ist auch irgendwie nicht so gut scheinbar darauf zu sprechen, grinst dann aber irgendwie so ein bisschen dämlich und steht dann auch auf und sagt, ja, ich muss mich um Dinge kümmern, ich gehe dann mal und wünscht SG-1 noch einen guten Aufenthalt, geht dann auch und Daniel dann Antonius, habe ich ihn irgendwie brüskiert oder sowas und ja, Antonius setzt sich dann in den Stuhl, in den Moirik bisher saß und dann sagt so, ja, Merlins Name ist hier nicht so gut und gern gehört und wieso das denn? Ja, viele glauben, er ist ein Zauberer der Dunkelheit und ja, er hat wohl versucht, Gutes zu tun, aber ist immer irgendwie großes Potenzial drin, da irgendwie, dass es in die Hose geht. Und ja, ne, seitdem Arthur gegangen ist, wurde von ihm nichts mehr gehört und gesehen. Die Bibliothek, die er benutzt hat, um da seine Mächte, seine Kräfte zu üben, trainieren und sowas, die ist bis heute versiegelt. Und hier mit dem Library und ja, klar, ne, sein privater Rückzugsort hier in Camelot und ja, würden wir gerne sehen. Also Daniel ist total begeistert und Antonius, ah, nee, ja, da ist ein mächtiger Fluch drauf, das ist leider unmöglich und alle, die eh da reingehen, werden irgendwie auf den schwarzen Ritter treffen und ja, ne, dann wechseln wir mal hinaus in eine kurze Szene an den Stellen. SG-1 ist aus der Kneipe herausgetreten und ja, okay, Best Case Scenario, sagt Mitchell, ne, ist eine Story, die Merlin erzählt hat, um die Leute da irgendwie abzuschrecken. Ne, und schlechtes Szenario wäre hier, wenn das wieder so ein holographischer Ritter ist, der hier da alles beschützt und ne, so wie in England. Und ja, wie dem auch sei, in beiden Fällen sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Und Tia gibt irgend so einen knurrenden Laut von sich und ja, ne, was denn? Ja, ne, also so knapp wie du über den Ritter in Avalon gesiegt hast, ne, also dann ist hier doch diese positive Einstellung dazu, ne, irgendwie dann doch etwas fehl am Platze. Und Mitchell, habe ich denn irgendwas von Kämpfen gesagt? Und ja, Daniel bremst da auch so ein bisschen den Enthusiasmus und sagt so von wegen, ja, ne, damals war das ja nur da irgendwie so eine Maßnahme, um jetzt irgendwie zu gucken, wie gut dieser Typ ist, also der Kämpfer, der Knight. Und das hier klingt eher nach einem Defense-Mechanism, ne, der Merlins Labor beschützen soll. Und der könnte wohl ein bisschen härter sein und dann könnte es auch sein, dass dieselben Regeln wie damals nicht hier zutreffen. Kater schlägt dann vor, man schaut sich um und Tiag wortgewaltig indeed. Dann noch eine kurze Szene am Village Square. Ein Junge und ein Mädchen üben da im Schwertkampf. Also die haben hier so Holzschwerter. Das Mädchen Valencia wird gespielt von Catherine
Bestimmt aus
Isabel.
Spanien.
Einmal MacGyver, einmal Akte X. 21 mal Out. Nee, Quatsch. Zwei. 21? Ich kann mich nicht vorstellen. 21 mal. Zweimal Outer Limits. Habe ich mich vertippt. Einmal Smallville, zweimal Supernatural. Aber in Summe 136 Rollen. Also das Mädel war fleißig, ist mir aber nirgendwo in Erinnerung geblieben. Der junge Ramos wird gespielt von Connor Dunn. Einmal Arrow, 9 Rollen. Eigentlich ist er Stuntman. Also später wird das Stuntman, ist halt jetzt ein kleiner Junge. Ja, Valencia, also ja, Surrender, Mordred, also sie spielen hier irgendwie Arthur und Mordred nach und Ramos, ne. Und ja, ne, so von wegen, sie kloppen sich ein bisschen und dann hat Valencia ihn aber entwaffnet und fragt dann, hier, ergibst du dich? Und ja, doch, okay, meinetwegen, aber nächstes Mal spiele ich Arthur. Und dann lachen sie beide und Mitchell und Daniel kommen da dran. Und dann sagt er, hier, komm, so wie du dich bewegst, lass mich dir mal was zeigen. Ne, nimmt dann eins dieser, nachdem er dann seine Waffe abgegeben hat, fragt er dann Ramos, ob er sein Schwert haben darf. Und ja, ne, und hier nur. Und sagt dann, ja, hier nicht so einfach rumhampeln und ne, für den Jungen was zeigen. Und dann tritt er gegen Valencia an und ja, die Klingen knallen aufeinander. Und Mitchell ist hellauf begeistert, also das Mädel scheint es da irgendwie gut drauf zu haben. Wobei Mitchell jetzt auch nicht so, der spielt sich da auf, als wäre er da so der Schwertkämpfer per excellence. Ich glaube, da kannst du eher Ronor nehmen, der hat mit sowas mehr Erfahrung, denke ich. Ja, Valencia fragt dann auch so auf den Weg, hey, wie hast du denn überhaupt gelernt, so zu kämpfen? Und ja, nur als Kind habe ich auch hier mit Besenstielkampf mit meinem Bruder gemacht. Und dann gab es da noch dieses sudanische Ritual von Karl Schack und ja, die haben mich zu dem Nimble Warrior gemacht, der ich heutzutage bin. Und er gibt die Schwerter wieder an die Kinder zurück. Und ja, sagt Mitchell, kann einer uns von uns Kids hier mal erzählen, wo es zu Merlins und Daniel dann Library? Das ist auch so, das wäre eher so eine O'Neill-Geschichte, wenn es irgendwas Hochkomplexes ist. Aber dass Mitchell das Wort Bibliothek nicht einfällt, ist auch irgendwie merkwürdig. Und Mitchell dann, ja, Merlins Bibliothek und die Kinder gucken ihn irgendwie halb entsetzt an. Aber sie führen SG-1 weiter Und man kommt an ein kleines Eckgebäude an, was in so einer, ja, wirklich in so einer Ecke sitzt. Eher so unscheinbar. Und Vanessa sagt, ja, die Tür ist verzaubert. Und Daniel fasst dann direkt an und trifft auf ein Kraftfeld. Ja, sagt Vanessa, es gibt einen Schlüssel. Aber den benutzt halt keiner, hat jeder Angst vor. Und wo findet man diesen Schlüssel, will Daniel dann wissen. Und das ist wohl im Archiv. Und ja, wir gehen dann zurück zum Marktplatz.
Zu dem Schwertkampf oder diese Sache noch, da gab es ja einen Double für Ben Browder, und zwar Stunt-Coordinator James Bamford aus Atlantis haben sie dafür ausgeliehen, aber den haben sie nicht so oft gebraucht, weil Ben Browder das meistens da selbst gemacht hat in der Folge. Genau, auf dem Marktplatz meint der Antonius entrüstet so: Nee, hier auf keinen Fall kannst du knicken, nachdem man sich eben in Persona Daniel nach diesem Schlüssel erkundigt, und Daniel so: Antonius, nee, hier, ich will nicht an eurem Tod schuld sein, euer Leben wäre dann verwirkt, sobald ihr da reingeht. Und Daniel sagt aber: Na, wir hatten schon mal hier mit Merlins Rittern zu tun. Und, was, das ist doch unmöglich, ne? Dann, sonst wärst du nicht hier und könntest davon erzählen. Ja, aber ich bin doch hier, meint Daniel, denn wir haben ihn schließlich besiegt, und durch den Sieg kamen wir an Schätze, die er auf unserer Welt versteckt hatte. Einer der Schätze hat uns auch hierher geführt. Nach Camelot. Antonius, du bist Historiker, erzähl mir nicht, du wärst nicht neugierig darauf, was da drin ist. Und der Antonius, ja, vielleicht lässt er sich umstimmen, schauen wir mal. Wir gehen in der Nacht eben in Antonius Form zu dieser Bibliothek. Er hat sich anscheinend umstimmen lassen. Es regnet, donnert ein bisschen, gewittert. Und er meint, ja, da darf aber niemand hier von der Teilnahme von mir hier erfahren, dass ich hier dabei war. Und Mitchell, ja, schon klar. Nicht Moirik, ne, nicht meine Bewohner und vor allem nicht meine Frau Olivia, die glaubt, dass ich heute Abend mit Bruder Avalar ein Sitzungsprotokoll durchgehe. Und Mitchell auch, ja, wir haben dich hier nicht gesehen. Er überreicht Mitchell die Laterne, holt den Schlüssel und dann steckt er den Schlüssel ins Schloss und das leuchtet dann so blau auf und dann verschwindet dieses, es ist eine blaue Blitzkugel. Und ja, dann öffnet sich die Tür wie von alleine und in dieser Bibliothek ist es sehr düster und verstaubt und ja, da stehen Gegenstände und es sind auch Spinnweben, also war jetzt lang keiner mehr drin. Und Mitchell ekel, findet es eklig, eine Igitt-Spinnen und sie leuchten dann den Weg und befreien erstmal ein bisschen die Sachen von ihrer Staubschicht, und Daniel fügt auch an, das kann ja eine Weile dauern, also da ist sehr viel an Büchern irgendwie vorhanden. Und ja, da geht es auch weiter. Die Spinnweben sind jetzt verschwunden und Teal'c hat sich da oder hat die Kerze angezündet, die da noch rumstehen. Und ja, jetzt geht man gemeinsam diese Bücher durch und Daniel findet interessant, dass es hier einen Hinweis auf Merlins prophetische Fähigkeiten gebe und dass er den Mythos doch kenne. Merlin konnte angeblich in die Zukunft sehen, weil er die Zeit in der Zeit rückwärts alterte. ja, gab es doch diesen Film, ne? Der seltsame Fall des Benjamin Button oder wie der hieß.
Genau, ja.
Ja, hat mich daran erinnert, ein bisschen von der Thematik. Ja, der Antonius hat sich dann dazu entschlossen, auch einen Teil der Bibliothek zu betreten. Also stand er so im Hintergrund und er hört auch Daniel erstaunt zu, der dann sagt, ja, das ist nicht alles zu wörtlich nehmen, ne? Aber wir kennen viele Legenden und Mythen, die darauf eben basieren. Hier etwa Avalon, Atlantis, und Tirk lächelt. Der Osterhase?
Die Frage ist an der Stelle, ne, so von wegen, es ging ja um Legenden, die irgendwie wahr geworden sind, wo man dann den wahren Kern entdeckt hat. Ich frage mich, wo Tiak dem Osterhasen begegnet ist.
Weiß es auch nicht. Vielleicht ist es irgendwie so als Easter Egg verbildlich oder in irgendeiner Folge mal kurz. Aber Herbig ist auch nicht so auf dem Tableau, wann das
Keine
gewesen sein
Ahnung.
soll.
Vielleicht ist Tiak auch einfach nur ein bisschen einfältig. Man hat ihm vom Osterhasen erzählt und jetzt glaubt er dran. Genauso wie an den Weihnachtsmann.
Das ist gut möglich, ja. Daniel sagt dann, ja, ich denke, da gibt es noch irgendwelche Ausnahmen. Tier schaut ein bisschen enttäuscht rein und Carter fragt dann nach: Ne, willst du sagen, hier gibt es so eine Zeitreisetechnologie? Und Daniel verneint das nicht, sondern sagt, ja, es ist auf jeden Fall möglich, also könnte möglich sein. Und Mitchell, naja, tja, Leute, ich will hier euch nicht frustrieren, aber die einzige Technologie, die ich hier sehe, ist ein Haufen staubiger Bücher. Und er zieht dann auch ein paar Bücher aus dem Regal und so, ja. Und dann ist es wohl ein Eingang für einen Geheimeingang und ja, eröffnet dann praktisch das, öffnet sich so eine Bücherwand. Also so ein bisschen Indiana Jones Vibes. Ja, geht dann dahin, alle Folgen außer der Antonius-Züge noch ein bisschen und hier gibt es eine weitere Kammer und der Antonius, ja, nee, sollte man lieber nicht reingehen. Also wir haben das Schicksal bereits genug herausgefordert und Mitchell, na gut, dann warte halt draußen und nee, ich verabschiede mich jetzt. Achso, geil, verabschiede sich ganz. Ja, S1 betritt die Kammer, noch ein bisschen dunkler, größer und die Taschenlampen helfen erstmal nicht so weiter. Und da ist ein. Plötzlich flammt dann ein Feuer in einem offenen Kamin auf, Fackeln sind an den Wänden und ja, das sieht so ein bisschen nach Dakara aus mit diesem Zeitschleifengerät.
Genau, es
Ja.
ist genau dieses Gerät. Ne, das haben wir ja auch schon in der anderen Folge gesehen mit dem Typen, der da hier einen auf Star Trek treffende Generation macht, ne, wo er hier dieses das Stargate so überladen wollte, dass er seine Tochter wiederkriegt. Ne, das ist ja dasselbe Gerät.
Ja.
Also, ne, also ist auch dämlich, ne, dass Mitchell, wir wissen, dass er jede Akte gelesen hat, jeden Fallbericht.
Also
Mal
er
ganz
tut
ernst, ach,
jedenfalls
der
oft so,
wüsste.
ne? Also ja.
Ja, nee, er konnte das ja auch zitieren.
Ja,
Also da sind ja auch
stimmt.
Bilder drin. Also er
Ja.
müsste wissen, was das für ein Gerät ist eigentlich. Na, und Daniel ja eigentlich auch. Ne? Also dass die da jetzt so groß rumwurkseln,
Oder
weiß ich nicht.
er tut nur dumm, damit Daniel sich besser fühlt. Keine
Ja.
Ahnung. Kann auch sein, aber unwahrscheinlich. Ja, Mitchell meinte, das ist ein Rätsel. Und nee, meinte Daniel, das ist ein antiker Kontrollgerät. Was soll denn das sein? Und Daniel, keine Ahnung. Ja, Daniel geht dann dahin und ja, er hält das Gerät, also es in so einem Schein erscheint es halt. Jetzt Miniszenenanreihung im Schlafzimmer von Antonius, da schleicht der Antonius sich praktisch nach Hause und die einzige Lichtquelle ist da seine Öllampe, stellt er hin und Wind pfeift durchs Fenster. Unter seinem Arm trägt er ein Buch, eben was er wohl aus der Biblio mitgenommen hat. Ja, und ruft nach seiner Frau so, Olivia, und er dreht sich um, aber seine Frau ist ja nicht zu finden. Und als er sich eben vom Fenster abwendet, bleibt er erstarrt stehen und vor ihm steht ein schwarzer Ritter und er schreit dann nach Hilfe. Und der Ritter kommt da volle Kanne auf ihn zu, also sehr bedrohlich. In der.
Die versuchen nachher aufzuklären, warum denn das so ist, aber die Auflösung finde ich scheiße. Also mal ganz ernsthaft, wenn das ein Verteidigungsmechanismus ist, warum ist der
Falscher
nicht
Ort, ne?
unten?
Ja.
Na, also was ich weiß, während die unten da in seiner geheimen Bibliothek rumfuhrwerken oder so, ist der schwarze Ritter da irgendwo in der Stadt unterwegs und tötet irgendwelche Leute, die mal kurz da waren. Also das macht
Ja, ist
keinen
echt
Sinn. Also,
merkwürdig.
wie gesagt, sie versuchen es später zu erklären, aber das macht auch da mit der Erklärung keinen Sinn. Also absolut nicht.
Genau, die vier stehen immer noch vor dem Gerät und Daniel sagt, ja, diese Schnittstelle, das kennen wir doch bereits. Die Aktivierung ist nur eine Frage von eben den korrekten Interpretationen der Symbole und jetzt hört auch er den Schrei, also es ist ein bisschen so zeitversetzt anscheinend, eine Frau schreit. Und alle rennen nach draußen und Antonius im Schlafzimmer, da im Camelot, haben sie alle versammelt, SG-1 auch. Ja, und Carter kniet sich daneben den Antonius und fühlt nach dem Puls und der ist nicht mehr vorhanden. Stellt also den Tod auch fest. Und ja, Moirik haut das Buch dann, welches Antonius bei sich hatte, auf den Tisch, knallt es da drauf und meint dann, ja, welche Erklärung habt ihr dafür? Und alle schweigen. Und Antonius hatte es bei sich, als er getötet wurde. Und ja, sorry, mein Carter, ne, tut uns leid, was passiert ist. Ja, ihr wart in der Bibliothek des Hexenmeisters und Daniel, ja, stimmt schon. Und Mitchell, ja, glaubt mir, da haben wir nicht mit gerechnet. Wir dachten, wenn der Ritter da wirklich erscheint, dann innerhalb der Bibliothek oder er würde sich eben uns vornehmen. Und Moirik, ja, ihr wart gewarnt und habt euch geweigert, an die Gefahr zu glauben. Und ihr habt damit den Fluch geweckt. Und der, denn ihr so, Kokolores, hier gibt's nicht, hier, der schwarze Ritter ist auch kein Fluch. Das ist keine Zauberkraft, das ist einfach, ne, der ist nicht unschlagbar. Und hier spricht nochmal die Uri-Gefahr an, ne, hier, eure Welt ist in Gefahr, ne, hier. Vom Feind überrannt zu werden, der mächtiger ist, als ihr euch das vorstellen könnt. Ne? Sie halten Ori und vernichten jeden, der da nicht an die glaubt. Die ganze Nummer. Und Daniel meint, dass man eben wisse, dass Merlin vor langer Zeit eine Waffe oder an einer Waffe gearbeitet hat, um die auch zu bekämpfen, diese Ori. Und der Schlüssel zu dieser Waffe befindet sich halt in dieser Bibliothek. Und Moirik, ja, ist doch Quark hier, haben wir nie was von gehört hier. Oh, was soll denn der Quatsch, ne? Aber wir waren Zeuge der Macht des Schwarzen Ritters. Verlasst diesen Ort und nehmt den Fluch mit. Er zieht dann von dann und lässt da alle stehen. Und Daniel, nee, können wir nicht aufgeben. Ja, wir sind ja aber nicht willkommen, mein Kater. Und ja, versteht ihr nicht, sagt Daniel, das ist genau das, was Merlin wollte. Warum hat er den Schwarzen Ritter so erschaffen, dass er nicht in der Kammer angreift, um Terror zu verbreiten? Wenn er nur in der Kammer getötet hätte, gäbe es nicht solchen Druck, um die Leute abzuschrecken. Du hast es riskiert und es gibt immer jemanden, der dumm genug ist, es zu versuchen.
Siehst du, und die Erklärung ist halt blödsinnig. Ja. Ne? Also wenn es immer einen gibt, der dumm genug ist, es trotzdem zu versuchen, dann muss ich den Verteidigungsmechanismus da unten haben, den Typen töten, dann ist das Geheimnis auch sicher. Also da draußen irgendwie für Panik zu sorgen, wie gesagt, die Dummheit der Menschen ist unermesslich. Ne? Hat doch schon Einstein gesagt, also mal ganz ernsthaft, das ist totaler Quatsch.
Jemand wie wir, mein Mitchell und Daniel sagt ja, aber die Tatsache, dass er ihn erschaffen hat, weil er glaubte, jemand könnte über die Lösung stolpern, was bedeutet, es gibt da immer eine Lösung und die muss ja in der Kammer sein und gerade ja so eine Art Abschalter, was ich ein ganz interessantes Wort finde. Es ist ja, und Daniel, jawohl, na klingt toll, meint Mitchell, ne? Und aber wie hilft uns das weiter?
Und vor allen Dingen ist das auch blödsinnig. Also von wegen, der Ritter wird ja nicht den Abschalter, den Shut-off-Mechanismus für sich selber bewachen. Sonst wäre er ja in der Höhle. Also das macht ja kein. Also das ist auch wieder so ein. Nah.
Daniel kann es auch noch nicht sagen. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um mit den Leuten zu reden. Wenn ich einige von ihnen auf der anderen Seite, auf unsere Seite ziehen könnte, ne, könnte Moirik seine Meinung vielleicht auch nochmal ändern. Und Mitchell macht eine Wegwerfgeste nach dem Motto, das wird doch eh nix. Ja, Mitchell ist jetzt wieder da im Ort unterwegs. Wir sind nicht mehr in irgendeiner Kammer oder Biblo. Ja, betrachtet den Schwert im Stein, kennen wir ja auch, ne, aus Sagen und so weiter. Und Valencia kommt da auch vorbei oder ist da schon hier nur der, der rein Herzens und wahren Geistes ist, kann das Schwert aus dem Stein ziehen. Angeblich würde Artus erst dann zurückkehren, wenn es jemanden gelänge, ne, das und. Ja, hast du es schon mal versucht? Und sie lacht so, nee, hier, das ist doch eine Aufgabe der jungen Männer, die Ritter werden wollen, um sich mit dem Schwert zu messen. So wie mein Bruder Ramnus, wenn er alt genug ist. Und ja, aber ich habe dich doch beim Training gesehen, du hast volle Kanne Geschick. Naja, ich mach das nur, um mit Ramnus zu trainieren. Wenn Artus zurückkehrt, braucht er Ritter, die eben sich auf seine Kreuzzügen da den begleiten. Und die Männer dieses Dorfes werden da ihm auch bereitwillig dienen. Und ja, Mitchell Porter fällt rum, interessiert sich das nicht? Und dann kommt da Moirik um die Ecke und Valencia, bitte geh.
An der Stelle kurz, hier sagt er, wird uns dann, na, dann werden die Artus auf seinen nächsten Kreuzzug begleiten. Artus hat nie einen Kreuzzug laut Legende geführt. Ne, also das ist ja eher was Christliches.
Die geheime Episode Artus in der Kreuzung. Genau. Und sie meinte, ja, ehrwürdiger Herr, also dampft dann ab und wirft Cameron noch einen Blick zu. Du nutzt meine Grußherzigkeit aus, Colonel, meint der Moirik und Mitchell. Ja, ich nehme an, es ist nicht so gut gelaufen, oder? Und Daniel, nee, nicht wirklich, die kommen jetzt auch da an. Und ja, diese Männer werden euch zum großen Ring transportieren und eskortieren und dann gucken, dass er abreißt. Und Daniel, ja, ihr irrt euch, glaubt euch hier, es gibt keinen Fluch. Der Schwarze Ritter ist eine Sicherheitsvorkehrung, die von Merlin mit fortschrittlicher Technologie erschaffen wurde. Sie hat nichts mit Magie zu tun. Und der hat es kaum ausgesprochen, dann werden die vier weggebeamt und alle Dorfwohner gucken sich an, so nach dem Motto, ja, keine Magie, wer es glaubt, wird selig. Ja, wir wechseln dann selig auf in Bord der Odyssee. Da wird nämlich SG-1 hingebeamt und der Emerson, den wir auch kennen, begrüßt erstmal alle und der Mitchell fragt, ja, was ist denn überhaupt los, Colonel? Er steht auf vom Chefsessel und meint, hier, es gibt eine kleine Planänderung, ne? Es gäbe eine Subraumübertragung von einem Jafar-Schiff nahe P3Y229. Gibt es eine ungewöhnliche Energiesignatur, das sehen wir erstmal so im Hintergrund auf einem Bildschirm angedeutet, würde ich erstmal sagen. Das hier haben wir entdeckt und ich vergrößere das mal und dann wird es vergrößert und jetzt kann man es besser sehen. Es ist nämlich ein Super-Gate und Carter spricht es auch aus und Emerson meint eben, das Stargate-Kommando hat halt diesen Planeten da 229 angewählt und da gab es keine Reaktion und Carter, ja, in Bezug auf eine frühere Episode haben wir ja gesehen, vermutlich wurde der Planet bei der Entstehung dieses Supergates zerstört und Emerson erhielt eben den Befehl, meint er, hier, ne, SG-1 abzuholen, zum Supergate zu fliegen, die Daedalus ist ja immer noch in der Pegasus-Galaxie, aber die Korolev wird sich halt uns hier schnellstmöglich anschließen und Carter, das ist noch nicht betriebsbereit. Und Emerson meinte, ja, die Fertigstellung wurde beschleunigt. Wir sollten uns mit so vielen Jaffa- und Hokra-Schiffen wie möglich treffen und das Ding damit allen Mitteln, die uns nur zur Verfügung stehen, zerstören. Nehmen Sie Kurs. Und der Marx, jawohl, Marx, ja. Und dann, ja, auch Glück mal, ne, wir können doch nicht los. Und Amazon, ja, wir haben jetzt keine Zeit, Doktor, hier, wir glauben, das Supergate ist betriebsbereit. Wir können nicht sagen, wann die Ori da anfangen, die Schiffe zu schicken. Ja, okay, fliegen Sie ruhig weiter, aber lassen Sie mich und lassen Sie mich hier können. Ich glaube, der Schlüssel zum Sieg über die Ori liegt eben da unten. Ich weiß es, also fällt vom Glauben ins Wissen ab. Und Carter, ja, denn selbst wenn du recht hättest, ne, man würde dich doch da nicht reinlassen in die Bibliothek und ja, beamt mich doch rein. Und Emerson denkt da wohl drüber nach, ah, die Chance gebe ich ihm noch. Und Mitchell, ja, ich gehe mit Jackson, ich, bisschen Gesellschaft hilft schon. Na, vielleicht taucht auch der Schwarze Ritter wieder auf. Und Emerson meint dann, ja, wir sagen den Russen, sie sollen sie auf dem Rückweg abholen, solange haben sie Zeit. Und Mitchell, ja, danke sehr. Und dann gehen sie in den Transportraum und Sam sieht sich nochmal das Supergate an. Wir sehen uns jetzt nochmal die Merlinische Bibliothek an, denn Mitchell und Daniel werden direkt da reingebeamt.
Auch interessant, dass das überhaupt geht. Ne? Es war doch irgendwie mit dem Schlüssel entsiegelt. Also vermutlich wird die Bibliothek sich wieder.
Sicherheitsvorkehrungen. Ja.
Ich weiß nicht, ob der dann zuschließen extra muss. Das hat ja keiner
Ach
an der
so, ja,
Stelle
das hat man
gemacht.
da
Ne?
auch nicht gesehen. Ja.
Oder ob sich das automatisch wieder einschaltet. Also hätte genauso gut sein können, dass sie einfach an dem Schild scheitern. Aber scheint immer noch aus zu sein. Es hat keiner wieder angemacht. Ja, Daniel und Mitchell werden reingebeamt und Mitchell auch direkt hier. Ne? Und jetzt und so aus, als wäre der Ritter aktiviert worden, als ich hier auf diese Plattform getreten bin, also hier das Umfeld von diesem, von dieser Device, die sie da gesehen haben. Ja, und ja, ne, so von wegen, ne, wir könnten das vermutlich abschalten, indem wir da den richtigen Code eingeben. Und Mitchell, hier sowas wie eine PIN-Nummer und ja, genau. Ja, wie finden wir die? Ja, Daniel zeigt auf die Bücher und sagt, ja, wir müssen jetzt diese Dokumente analysieren. Was ja auch eigentlich totaler Blödsinn ist. Ne? Also, ich weiß nicht, deine PIN-Nummer schreibst du dir ja auch nicht auf. Ja, also die hat Merlin im Kopf und naja, egal. Ja, Mitchell hat da auch irgendwie relativ wenig Lust drauf, weil er sagt, du weißt schon, dass wir hier wenig Zeit haben. Und ja, Daniel gibt ihm trotzdem einen entnervten Blick und ja, scheinbar gibt es da keinen Weg, der da rumführt. An Bord der Odyssee sind wir wieder. Marx berichtet, dass der Kurs eingesetzt ist und also, Tiak hat eine Bitte und sagt dann Colonel Emerson, hier, ich möchte gerne auf das nächste Jaffa-Schiff übersetzen. Ja, wieso? Kann ich, ne? Darf ich wissen, warum? Und hat gesagt, ja, ich plane hier ein paar Allies, ein paar benötigte Alliierte zu einzuholen. Und geht dann auch direkt. Ne? Also Tiag, der Mann vieler Worte. In der Bibliothek geht es weiter. Denn er sitzt da an einem Tisch, hat schon ein paar Bücher aufgeschlagen, schließt gerade eins und ist dann wohl durch. Also er hat die ganze Bibliothek jetzt durchgelesen innerhalb von was ich weiß, keine Ahnung, einer
Ja,
halben
zu viel
Stunde,
Matrix
also
geschaut, da geht es ganz schnell.
ja, Speed Reading oder so. Mitchell antwortet nicht und Daniel dreht sich dann um und ja, Mitchell pennt in einem Stuhl. Daniel weckt ihn dann, indem er ein schweres Buch auf den Boden fallen lässt und Mitchell, und Daniel, ja, tut mir leid, ich wollte dich jetzt eigentlich nicht wecken. Und nee, ich warte nicht am Schlafen. Ich habe hier Kelnorem gemacht. Tiak hat mir die Basics irgendwie beigebracht und Daniel dann hat ihr dabei irgendwie Tiak auch gesagt, ne, dass man da irgendwie bei Bewusstsein sein sollte, also während des Prozesses und sagt Mitchell, ja, ganz trocken. Ich arbeite immer noch an den Basics und hast du irgendwas rausgefunden? Tja, hier Cross-Reference hat er irgendwie ein halbes Dutzend Passagen, die den Schwarzen Ritter betreffen und hier gibt es irgendwie ein paar, eine Serie von wiederholenden Wörtern und Phrasen, die da irgendwie auch rausstechen. Ja, also jedenfalls, wenn du weißt, wonach du suchen musst und ja, reden wir hier von einem Access-Code, fragt Mitchell dann. Und ja, ne, Daniel sagt, ja, glaubt er schon. Sieht man dann auch, dass er sich sicher ist, weil Daniel dann mittlerweile, also man geht wieder auf diese Plattform, zögert aber kurz vorher und ja, hier, warum zögerst du? Ja, wenn ich falsch liege und ja, komm hier, dann werde ich mich um den Schwarzen Ritter kümmern. Und Daniel, wie willst du das denn machen? Ja, ich hole einfach das Schwert aus dem Stein und dann wie beim letzten Mal. Und sagt Handy, ja, das ist aber was anderes als das letzte Mal. Ne? Das ist ein ganz anderes Szenario. Und ja, also damals hat ja das Schwert, das Rausziehen des Schwertes dafür gesorgt, dass hier der Ritter überhaupt erschienen ist. Und wir wissen noch nicht mal hier, ob das irgendwie verbunden miteinander ist. Und Mitchell, also wir wissen doch, dass Merlin das Schwert da reingetan hat. Ja, denn vermutlich. Und heißt also, das ist kein übliches Schwert. Ja, und das reicht mir eigentlich völlig. Ne? Und haben wir eigentlich eine Wahl? an Daniel. Nee, dann betreten dann beide die Plattform, das Licht geht wieder an, passiert aber erstmal nichts und Daniel setzt dann die Waffe ab und setzt die Bücher auch ab und schaut dann auf einer Seite nach und dann beginnt er ja hier wieder auf den großen Tasten rumzudrücken und irgendwann ist er fertig und ja, hinterher sagt er dann, oh oh. Und wie, was, will Mitchell wissen? Ja, es ist nichts passiert. Ja, was hat Daniel denn erwartet? Also wenn man damit den Sicherheitsmechanismus ausschaltet, dann sollte ja auch nichts passieren. Mitchell dann auch, ja, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Dann hört man aber von draußen schlechte Nachrichten. Es schreit nämlich eine Frau. Beide dann auch, ja, okay, schlechtes Zeichen. Mitchell sagt dann, ja, hier, komm, du bleibst hier unten. Ich werde, ne, also sorg dafür, dass es funktioniert. Ich werde mich um das Problem da oben kümmern. Und Mitchell kommt oben auf die Straße, hat seine Waffe im Anschlag und sieht den schwarzen Ritter und ja, der kommt dann auch auf ihn zu, schwingt sein Schwert und ja, will wohl auch mit ihm kämpfen. Er nimmt dann hier so eine Kampfposition ein und Mitchell dann, los, alle runter auf den Boden und Mitchell beginnt dann zu feuern, aber die Kugeln gehen einfach durch den Krieger durch. Der Ritter kommt dann auf ihn zu. Mitchell lässt die Waffe fallen und ja, er weicht ihm erstmal so ein bisschen aus. Ne? Also hier Duck and Cover und hast du nicht gesehen, rollt dann durch den Dreck. Und Valencia kommt dann auch auf den Platz und sieht, was denn da los ist. Und der Ritter trifft dann Mitchell auch auf dem Rücken in so eine Energieentladung. Und ja, Mitchell fällt dann erstmal um, rutscht aber zur Seite. Der Ritter schwingt immer noch sein Schwert. Daniel von unten dann per Radio, hier Mitchell, na, wie sieht's da oben aus? Und ja, der dann unten, der dann oben rutscht weiter von dem Ritter weg und sagt, nicht so gut. Und genau, da ist dann ein Waffenstand, an den er ankommt. Und dann nimmt er sich ein normales Schwert und trifft den Ritter damit auch, also beziehungsweise das Schwert geht dann durch ihn durch, also als wäre es nur eine Holographie. Der Ritter holt dann da aus und trifft den Mitchell am Kopf. Mitchell fällt direkt um wie ein nasser Sack. Valencia dann rennt dann zu Moirik und so von wegen, hier, helft ihm doch. Und Moirik, ja, nee, der hat das sicher selber eingebrockt und ja, Mitchell richtet sich wieder auf. Aber findet da irgendwie keine Hilfe. Also die Passanten stehen da alle nur. Und vor allen Dingen, wie sollen sie ihm helfen? Wir haben ja gerade gesehen, das bringt überhaupt nichts. Der Ritter ist da wieder dabei, Mitchell zu vermoppen. Und er geht dann wieder zu Boden. Und ja, Valencia sieht dann keine andere Chance und rennt zu dem Stein, steigt da hoch. Und Moirik so fing, hier, was tust du denn da? Und ja, ne, sie beginnt am Schwert zu ziehen und ja, nachdem sie ein paar Mal dran gezogen hat, hat Valencia plötzlich das Schwert in der Hand. Alle Dorfbewohner total geschockt. Ja, Valencia lässt sich, ist da aber jetzt weniger gebannt, sondern nimmt das Schwert und rennt zu Mitchell zu und schmeißt ihm das dann hin. Er fängt es auf. Und damit hat er plötzlich eine Chance gegen den Ritter, weil jetzt, wenn sich die Waffen kreuzen, werden die auch pariert. Ja, aber der Ritter ist trotzdem irgendwie relativ mächtig unterwegs. Ja, er schlägt dann Mitchell irgendwie in einer unbedachten Sekunde ins Gesicht und schickt ihn wieder zu Boden. Unten in der Kammer ist Daniel da wieder am Rumdrücken. Plötzlich gibt es einen Flash und dann gibt es dann irgendwie im Raum haufenweise Schätze, die da rumliegen. Und ein Hologramm eines weißhaarigen Mannes in Zauberklamotten, wie sich das vorstellt, mit so einer Zipfelmütze. Grüße, Freund, ich bin Merlin und ne, der Preis, den du suchst, ist schwingt wie ein Pendel. Ne, das markiert das Verstreichen von Zeit direkt vor deinen Augen. Und Daniel dann per Funke, hier, Mitchell, ist der schwarze Ritter weg? Und Mitchell von oben, ja, nicht wirklich. Und ja, er versucht sein Bestes, da irgendwie gegen den Ritter anzugehen, aber der scheint wohl richtig, richtig böser Endgegnermäßig drauf zu sein. Und Daniel, ja, verstehe ich nicht, ne? Ich hab den Treasure, ich hab das Hologramm aktiviert und ja, Mitchell dann, ja, versuch einen anderen Code und na, also oben, wie gesagt, geht der Kampf immer noch weiter. Mitchell landet relativ häufig auf dem Boden und Daniel, ja, ich habe schon jegliche Kombination ausprobiert, die ich mir so eingefallen ist und Daniel versucht es dann nochmal irgendwie, weil er keine Antwort vorkriegt. Hier, Mitchell, Mitchell. Ja, das Hologramm, ne, das kennen wir ja schon aus anderen Hologrammen. Die haben so eine Endlosschleife. Ne? Und Merlin erzählt da wieder sein Sprüchlein. Mitchell ermüdet so langsam. Ja, wird zweimal im Rücken getroffen und geht wieder zu Boden. Ja, Daniel beugt sich dann vor und holt dann ein Kristallpanel aus diesem Gerätchen raus und wegen, ja, scheißt der Hund drauf und ne, dann nimmt er seine Waffe und schießt auf die Kristalle zweimal und dann gehen die Lichter aus und Merlin verschwindet. Ne, also draußen wollte der Schwarzritter gerade Mitchell abstechen, aber er verschwindet dann auch. Die Dorfbewohner beginnen zu jubeln und Valencia und Morik kommen auf Mitchell zu und viele Leute gratulieren Valencia und
Ja,
ja,
Mitchell
Mitchell kann
bleibt
sich
im
kaum.
Schlamm da stecken, sozusagen.
Ja,
Ja.
nee, sie kommen ja auf ihn zu und er kann kaum aufstehen. Und ja, man kümmert sich aber eher um Valencia und Moirik kann sich dann auch endlich mal zu einem Lächeln durchringen. Und Mitch lässt sich dann einfach wieder in den Dreck fallen. An der Stelle ist es natürlich ein bisschen albern. Also, was sollte jetzt dieser schwarze Ritter? Also, wir haben jetzt, ne, wir haben vermutet, zumindest mal, dass er dafür sorgen soll, dass da keiner unten eindringt. Jetzt haben wir einen berechtigten User da unten, also. Passiert das auch, wenn Merlin da unten reingeht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das
Der
hatten wir aber
erscheint
vorhin schon.
immer, der hat nichts zu tun.
Naja, das
Ist
hatten wir ja
ja.
vorhin schon. Aber was viel, viel dämlicher ist, also bitte, dass du den Auslöser für die Alarmanlage, also dass du einfach die Alarmanlage dann kaputt machst und dann geht das Ding. Also das macht auch, also weiß ich nicht. Na, also wenn man einfach so da unten rumrödeln konnte, ja, okay, du hast Merlins Hologramm gekriegt, aber da irgendwie. Den Wächter ausschalten, indem man da einfach stupider. Das ist doch einfach auch zu einfach.
Da
Also
fand ich
weiß ich
das
nicht.
eigentlich ein paar Folgen, also was heißt ein paar, wo wir das ja auf der Erde hatten, ne, mit der Kammerentdeckung, da war es ja noch so, dass es wenigstens noch, also was heißt wenigstens, aber
Zwei Räume, ja.
noch andere Sicherheitssysteme und Fallen und sowas gab. Ne? Das ist ja hier gar nicht, bist du einmal
Genau, und
drin, bist du
zwei Räume
drin.
hattest du ja
Ja,
auch, ne?
genau.
Also.
Also mehr Rätsel
Wobei,
und
okay,
ja.
Merlin hätte es dann selber auch nicht abschalten können. Also,
Ja,
er ist ja auch nicht zu zweit.
das stimmt.
Wir gehen zurück zur Odyssey. Die ist mittlerweile am Hypergate, am Supergate, am Hypergate, sage ich schon, am Supergate angekommen. Max empfängt hier eine Transmission von einem Jaffa-Schiff. Und auf dem Schirm erscheint dann Shara. Und da, ich bin Shara von dem Free Jaffa. Und mein Schiff hat hier das Gate entdeckt. Also hier wieder das typische Jaffa. Huh, wir sind so toll. Und Emerson, ja, ich habe mitgekriegt, irgendwie gab kein Zeichen von Aktivitäten und nee, bisher nicht. Solltet euch aber im Klaren sein, wir haben schon versucht, das Gate zu zerstören und unsere gefeindeten Kräfte haben das nicht geschafft. Keinerlei Effekt. Wir gehen zurück in Merlins Chamber. Mitchell ist da mittlerweile unten angekommen und sieht den rauchenden Haufen Kristalle. Da und ne, sagte, also bitte, also man musste jetzt einfach nur die Kontrollkristalle beschießen und ja, ne, klingt nach einem meiner Pläne und ja, hat wohl aber immer noch Schmerzen, er zuckt so einmal zusammen und ja, warum hast du das jetzt nicht beim ersten Mal direkt schon getan? Ja, ne, ich musste ja erstmal den Zugangscode finden, sagte Daniel, und wenn ich das nicht geschafft hätte, ne, also. Ne, wäre jetzt nichts von dem hier alles reingebeamt worden. Und ich hätte auch Merlins Hologramm-Message nicht behalten. Und ja, was hat er denn gesagt? Und ja, ich glaube, es ist ein Rätsel und ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ja, er nimmt eins dieser Bücher und zeigt dann Mitchell da drin eine schwarz-weiße Zeichnung von Merlin. Und ja, siehst du diesen Anhänger? Ne, also in jeder Darstellung von Merlin in dieser Bibliothek habe ich das gesehen. Und das Hologramm hat das auch getragen und aber ich habe es noch nie mal zuvor irgendwo jemals gesehen. Na, nicht auf der Erde, kein nirgendwo. Also du vermutest, dass das Ding ist, wonach wir suchen. Ja, sagte Daniel, ne, so von wegen, also das Rätsel sprach von einem Pendel. Ja, erst dachte ich, das wäre irgendwie hier was mit Zeitvergehen und sowas zu tun gehabt, ne, vielleicht wie eine Pendeluhr. Und ja, ist aber wohl mehr wörtlich, ne, also etwas, was hängt. Und ne, hat ja, die Nachricht hat ja auch gesagt, es wäre direkt vor meinen Augen. Mitchell schaut sich das Ganze nochmal an und sagt, dann ist das nicht ein bisschen klein. Und ja, wir sind doch hier in anderen Space-Time-Dimensionen. Ne, da hat doch die relative Größe keinerlei Bedeutung. Ja, okay, sagt Mitchell, dann lass uns mal hier durchgucken. Ne, also sie beginnen dann hier irgendwie mit Dagobert Duck dann die Schätze zu durchwühlen. An Bord der Odyssey geht es weiter. Wir hören, dass Mark sagt, hier, da kam ein anderes Schiff aus dem Hyperspace, das ist ein Asgard-Wessel. Und Channel wird geöffnet. Xasia meldet sich, nachdem Amazon sich vorgestellt hat, ja, ich weiß schon, wer du bist. Und Carter, na, hallo Xasia und Colonel Carter. Wir haben viel hier zu tun. Wo ist denn der Rest von deinem Team? Was vermutlich einem Asgard völlig egal sein könnte. Also das weiß ich nicht, dass er sich jetzt extra nach dem
Sie sind
Rest von
nicht
ihrem
bekannt,
Team.
nachzufragen, wenn jemand nicht da, also ja.
Keine Ahnung. Vielleicht hat sich auch Teal'c mit quasi angefreundeten, die süffeln abends einen zusammen oder so.
Das kann
Keine
sein,
Ahnung,
ja.
vielleicht.
Oder irgendeine Wette noch
Drinking
am Laufen.
Buddies oder sowas, ne? Ich habe
Ja.
keine Ahnung. Carter berichtet, so fing Daniel und Colonel Mitchell sind immer noch auf der Suche nach dieser Antika-Waffe. Und ne, von der ich dir ja auch in unserem Kommuniqué erzählt habe. Und Teal'c, ja, ich habe nicht wirklich so Ahnung, wo Teal'c denn ist. Dann wechseln wir an einen anderen Ort, an einem anderen Ort im Weltraum. Wir sind nämlich in der Lucianischen Allianz eingekommen.
Ja, in einem Mutterschiff, ne, wie man es so kennt, klassisches Mutterschiff, ja, im Kreis von der Tax. Ja, Teal'c wird da gefesselt zu dem Netan gebracht, den kennen wir ja auch schon, den Anführer der Lucianer Allianz, und der dreht sich um, ja, in unser Territorium zu fliegen, mit einem nicht gekennzeichneten Frachtschiff. Für so dumm hätte ich dich gar nicht gehalten, ne? Also denkt er, hat hier da, ist ja Oberwassermann. Ja, ich habe mich aufgreifen lassen, weil ich wusste, dass ich dann zu dir gebracht werde. Wirklich? Ich bin hier, um die Hilfe der Lucianer-Allianz zu suchen. Ich nehme alles zurück. Du bist nicht nur dumm, du bist wahnsinnig. Tötet ihn. Ja, Teal'c boxt dann aber die Wachen oder Wache, ja, die das bewerkstelligen soll, um andere und schnappt sich dann eine Waffe, also ganz schnell, zack, 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 und hält dann eine Waffe an Netans Kopf. Ich sollte dich auf der Stelle töten, meint Teal'c, aber wie ich schon sagte, sichert dann die Waffe und senkt sie. Ich bin hier, um deine Hilfe zu suchen. Auf dem Spiel steht das Schicksal dieser Galaxie. Ja, wir gehen schicksalshaft auf die Odyssee zurück. Quasi und Carter sind im Labor dort. Und Quasi sagt, ne, wir haben hier die Infos analysiert, die ihr da, oder die Daniel Jackson besser gesagt, aus Merlins Phasenwechselgerät sichern konnte. Carter fügt nochmal hinzu, ne, sind wir leider nicht weit gekommen, bevor eben die Energie ausfiel. Ah, dann reicht schon aus, um herauszufinden, was diese Anti-Ori-Waffe jedenfalls sein könnte, meint Quasi. Wirklich? Ich habe mir keinen Reim drauf machen können. Und Quasi wirklich nicht, nach dem Motto, bist du dumm oder? Also. Sie haben so dieses, ne, Asgard-Ding. Sag mir einfach, was du hast, mein Kater. Ja, also es ist ein Energietransfergerät, ähnlich einem Zero-Point-Modul, abgesehen eben davon, dass die Energie nicht vom Subraum in die gewöhnliche Raumzeit geleitet wird, sondern in die Dimension, die von den Aufgestiegenen auserkoren wurde. Das ist auch ein Satz, ja. Und Kater dann, ja, und diese Energie ist für sie offenbar gefährlich. Und Kater, Quasi dann, ja, es ist eine Art Interferenz, ne? Man könnte vielleicht sagen, zwei stationäre Welten, die sich gegenseitig aufheben. Wenn die Waffe so funktioniert, wie Merlins Aufzeichnungen das halt andeuten, würden wir sie nur aktivieren und in die Ori-Galaxie schicken müssen, um alle Ori zu eliminieren. Und gerade so, ja, wie machen wir denn das?
Das ist auch völliger Blödsinn. Wir haben ja vorhin noch die Erklärung gehabt, dass das Gerät ja völlig egal ist, die Größe von dem Gerät, weil Größe macht keinerlei Unterschied auf dieser höheren Ebene. Die Uri sind nur in unserer Galaxie nicht zu finden, weil die Antiker was dagegen haben und ja da irgendwie einen Block reingefrieselt haben. Den versuchen ja dann die Priore mit dem Glauben an die Uri ja dann irgendwie zu durchbrechen. Das ist ja die ganze Geschichte hier. Aber mal ganz ernsthaft, wenn du dieses Gerät in diese übergeordnete Dimension schickst und den ganzen Sachen auscancelst, dann wirst du Antika genauso wie Ori platt machen. Das ist völlig egal, wo du das reinpappst. Also ich weiß nicht, ob das so die beste Erklärung ist. Also, wobei, vielleicht auch ein Grund, warum Merlin da im Geheim gearbeitet hat, wenn seine Kollegen wüssten,
Jetzt
dass
haben die
er
es
auch
erfahren.
ihre Kräfte
Ja.
irgendwie.
Ja. Ungünstig.
Ja, so Last Resort Device scheint das eher zu
Ja.
sein, weil wie gesagt, wenn du das in den übergeordneten Raum schickst, macht es vermutlich keinen Unterschied, in welcher Galaxis du das jetzt tust, in unserer Dimension. Also das ist Quark.
Ach so, ich meine, weder wissen wir, wo die Uri-Galaxie ist, noch haben wir die Fähigkeit, was dahin zu schicken. Und quasi, ja, da irrst du dich genau in den Punkt. Und Carter zieht die Augenbrauen zusammen. Du sprichst vom Supergate. Wir wählen raus, bevor sie rein will. Und quasi, ja, präzise gesagt. Ja, könnte funktionieren, mein Carter. Und quasi weiter. Ja, natürlich brauchen wir erstmal da, ne, die Merlin-Waffe zu, wenn Colonel Mitchell und Dr. Jackson sie nicht finden. Ne? Und Carter, keine Angst, wie sie finden. Und der Asgard schaut weniger überzeugt rein. Ich weiß gar nicht, ob die jemals überzeugt reinschauen können, muskulatorisch. In der Kammlotschenkammer, Mitchell und Daniel durchsuchen da zig Goldschätze, wirklich alles voll. Also da, ja, Es ist richtig viel zu holen. Und na, was soll denn das heißen? Es ist nicht hier, mein Mitchell. Und den, naja, wir haben alles zweimal durchsucht. Es ist nicht hier. Ja, es muss doch hier sein. Hören Sie mal hier. Ich habe mal einen Autoschlüssel in meiner Wohnung verlegt. Eine 3 Tage lang war das Ding weg. Und dann kommt aber Meurig um die Ecke. Colonel Mitchell. Ja, hallo, komm doch rein. Keine Angst hier. Der schwarze Ritter lässt sich nicht mehr blicken. Und der Meurig tritt ein, gefolgt von Valencia und ein paar anderen Leuten, die sich hier das nicht entgehen lassen möchten. Das ist ja unglaublich. Mitchell, ja, hier kannst du alles, gehört alles dir, kannst alles haben. Verlangt ihr denn keine Belohnung, ne, dafür, dass ihr Merlins Wächter besiegt habt? Und Mitchell nochmal, ja, um das klar zu sagen, wir haben was gesucht, ne, aber konnten es halt nicht finden. Vielleicht können wir ja helfen, könnt ihr uns ja helfen, meint Daniel, er holt das Buch und zeigt dann die Abbildung von Merlin. Hast du das schon mal irgendwo gesehen? Das ist ja Sangreal, Das ist Sangreal? Naja, Das ist Sangria, genau. Auch bekannt als der Blutstein. Natürlich, San Blut, blutrot wegen der Farbe des Steins. Ich bin nicht mehr zu hören, okay. Warte, dann schmeiß ich dich mal.
Nee, jetzt wieder. Ah, also ja. Gerade war irgendwie die Session weg, keine Ahnung. Okay.
Blutrot wegen der Farbe des Steins. Und Mittel so, oh, Augenblick mal, sprechen wir hier vom Heiligen Gral. In dem Film, den ich kenne, da war das doch ein Becher und... Daniel berichtigt ihn ein bisschen so, ja, hier, nee. Die Annahme, dass der Gral ein Becher oder ein Kelch war, entweder ein Kelch, ne, der von Christus beim Abendmahl verwendet wurde. Eine spätere Interpretation ist es des Mythos. Ne? In früheren Erzählungen ist es nämlich so, dass das Ding eine Schale oder Platte war oder eben so einen Eschenbach, achso, oder etwa bei Eschenbach und anderen vom Nahen Osten beeinflussten Geschichtsschreibern aus Stein, der vom Himmel gefallen ist. Und Meurig dann, ja, wenn es das ist, was ihr sucht, ne, dann werdet ihr das hier nicht zwischen diesen Gegenständen finden. Arthos und seine Ritter sind vor langer Zeit auf der Suche nach dem Sangral aufgebrochen. Ne, und wo haben sie denn gesucht? Weißt du das? Ja, meint er. Es wird erwähnt, dass sie dazu 3 entfernten Ländern reisten, die ihnen in Merlins Prophezeiung wohl erwähnt wurden. Ne? Castiana, Shahal und Vagonbrey. Klingelt es da bei Ihnen, fragt Mitchell Daniel. Und naja, wenn Sie die Teil von Merlins Prophezeiung sind, müsste eins dieser Bücher eben auch den Schlüssel dafür enthalten, was wir suchen. Und Mitchell, ja, die Bücher da oben? Und Daniel nickt, ja. Und Mitchell ist mittel entmutigt, ne? Jackson, das sind Tage, Wochen, ne? Immer das finden. Und es gibt da keine Garantie, dass wir auch ihn
das aufstellen. Ist doch Quark. Also Daniel hat das doch vorhin alles schon in der halben Stunde durchgelesen, damit er die Referenzen findet. Also mal ganz ernsthaft, der kennt doch das alles. Also bitte.
Er kennt das eigentlich schon. Meurig meint dann, die Suche nach Arthurs Aufenthaltsort in dieser Bibliothek ist gar nicht nötig. Ne? Uns wurde dank Valencia, legt dann die Hand auf ihre Schulter, ein Zeichen geschickt, dass Arthurs bald zurückkehrt und ihr seid willkommen hier zu bleiben und da auf den zu warten. Als die Männer, die Merlins Fluch besiegt haben, wird euch da doch einen Ehrenplatz zuteil. Und Daniel, na gut, zum letzten Mal. Es gab keinen Fluch, klar. Und er deutet dann auf dieses Kontrollgerät. Das hier, das ist ein Gerät, ne, eine Maschine, so etwa wie eine Hülle oder ein Katapult, ne, nur halt komplizierter. Es gibt keinen Zauber. Ja, und dann spar er es aus und dann wird er wieder weggebeamt. Also es ist so der Running Gig der Folge.
Natürlich auch albern ist, dass die keiner vorher anfunkt. Also ne, du könntest ja sonst was gerade machen oder so. Ja. Ne? Also keine Ahnung, was, sitzt auf dem Scheißhaus oder so und dann hockst du dann plötzlich auf der Brücke und lässt so einen Haken fallen. Also, das ist, ja eben, weißt du, das ist, also
ist na, ja, ich. Es ist auch keine Notsituation aktuell, das ist ein bisschen
dieses. Ja, klar. Ja.
Genau. Wir springen zur Korolev und da wurden sie nämlich hintransportiert, so wie das vorhin auch angedeutet wurde, dass das so der Plan in Anführungszeichen erstmal ist. Mann, mein Timing ist heute erschütternd, meint Daniel und der Chekhov. Colonel Mitchell, der Jackson, willkommen an Bord der Korolev. Sie beide sehen sich da überrascht an und wir gehen aber wieder rüber zur Odyssey, die dann natürlich auch noch in der Nähe rumschwört. Sam und quasi arbeiten da weiter an dieser Super-Gate-Thematik. Ne? Genau, und Carter meint, das ist es. In dem Moment taucht Emerson auf. Colonel Carter, Sir, es ist uns gelungen, die Wahlsteuerkristalle in einem bestimmten Bereich des Tores zu lokalisieren und das. Ne? Und da quasi sein Ersatzkristall bereits programmiert hat, muss da nur noch einer raus und das irgendwie installieren. Und ich nehme an, sie melden sich freiwillig, sie nickt und quasi meint, ja, ich würde auch gehen, aber ihr habt keinen Raumanzug, der mir passen würde. Also das ist wieder dieses humorige Ding. Also.
Was an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig ist, also bitte, wenn das ein Gate ist, was ein DHD integriert hat oder so, also A, warum sollte man das auf der Gegenseite überhaupt mal, ja, wobei, vielleicht kommen die auch irgendwann siegreich zurück, kann ich mir aber nicht vorstellen, das wird eher Besatzungsmacht sein, wenn man hier gesiegt hat, weiß ich nicht. Also wenn man schon ein DHD da drin hat, da ist ja auch keiner auf der anderen Seite, der sich dann an dieses DHD setzt und da irgendwie was anwählt, da muss es einen Funkimpuls für geben, also dass man das hier nicht rausfindet, also dass Carter gleich auf diese Weltraummission, das ist auch völlig überflüssig, das müsste auch so einfach gehen.
Amos meint, nee, keine Geräte, wir haben eine Nachricht von der Kollegin, Mitchell und Jackson haben das Gerät nicht gefunden und Carter meint, ne, Sir, hier null Problem, auch ohne meines Gerät ist es, auch ohne meines Gerät ist rauswählen immer noch das beste Chance, das würde zunächst, also zuerst mal verhindern, dass da irgendwer reinkommt und das, ja, und es ist möglich, dass wir eben mit der Energie, die von dieser Singularität generiert wird, die Verbindung dann endlos aufrechterhalten können, nach dem Motto, dass dann halt keiner von der anderen Seite, ne, eben Schiffe schicken kann, weil das Ding ja dann in Benutzung wäre, in Anführungszeichen. Ja, auf der Odyssee Marx hilft dann Sam, diesen Raumanzug anzulegen, hat sich wohl anders überlegt, ne, stülpt den Helm über und quasi meint, die Koordinaten sind eingestellt. Bist du denn bereit, Colonel Carter? Und Carter ironisch, ja, ich kann es kaum erwarten. Und die Scheinwerfer werden auch noch angemacht auf dem Anzug und ne, hier indiziere Transport und dann wird sie schon ins All gebeamt und landet halt da direkt auf an dieser Außenhülle. Aktiviere magnetischen Halt und sie stapft dann zu dieser Stelle hin. Carter sagt dann, ne, dass sie jetzt die Tafel entfernt. Sie macht es auch, zieht einen Kristall raus. Emerson und die Crew hören da auch gespannt zu. Und ja, ich tausche jetzt das Kontrollkristall aus und stecke das dann da rein. Es wird eine Weile dauern, bis sich das initialisiert, meint sie dann. Und Marx wendet sich zu Emerson, Sir, wir erhalten einen erhöhten Energieausstoß vom Gate. Und das sehen wir jetzt auch, da fließt, also es sieht jedenfalls aus, als ob da so Strom rüberfließt, so blitzartiges Geraffel. Irgendwas passiert hier gerade, mein Kater, und durch diesen Stromblitzausstoß verliert sie auch diesen magnetischen Halt und sagt sie auch, ne, und sie schwebt dann noch oben. Und ja, Marx meint, es kommt jetzt ein eingehendes Wurmloch und Emerson, ja, wir müssen sie zurückholen und nee, das klappt nicht, meint Marx, ne, das gäbe zu viele Interferenzen. Und Sam bericht, meint Emerson, und es gibt nur noch rauschend Sam und dann sehen wir diesen Strudel, der sich bildet und das Supergate ist aktiviert und oh mein Gott, meint Sam.
Ja, was an dieser Stelle natürlich auch totaler Blödsinn ist, also sie wollen hier verhindern, dass jemand das Gate anwählt, indem man rauswählt. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber wir haben schon oft genug gehört, wenn etwas im Event Horizon steckt, genau, was ich, man muss nur ein Schiff dazwischen parken. Du könntest auch ja, eine Metall-Gateway einfach also. auf den Rand legen, ja. Da irgendwie zwischen, das sollte auch schon reichen.
Oder eine von diesen Jets, diese F302.
Ja, ne, es reicht ja, es muss ja nur irgendwas drin sein. Also du könntest, wenn du den Vergleich zum normalen Stargate Center nimmst, du könntest eine Gangway einfach da drüber legen, ne? Also vom normalen Ding auf die andere Seite. Einfach eine Metallplatte einfach nur drauflegen. Würde vermutlich schon reichen. Es müsste vermutlich was Größeres sein, also es muss schon ein Schiffchen sein. Das ist ja ein riesengroßes Gate. Ne? Aber mal ganz ernsthaft, die einfachste Methode, das zu verhindern, ist, was dazwischen zu stecken. Da kommen die nicht drauf. Das ist...
Ja. Ah. Waller fehlt. Wir gehen auf die Odyssee. Emerson, ja, empfangen Sie können Carter das Signal und Marx negativ. Ne? Sie ist zu dicht am eigenen Horizont und dann ein weiteres Schiff verlässt den Hyperraum und Sir, die Korolev ist aus dem Hyperraum eingetroffen. Hier ist Colonel Jackoff, wie ist denn die Lage? Und ja, hier eingehendes Wurmloch kommt jetzt. Sie können sich schon mal auf den Kampf vorbereiten und Jackoff und seine Offiziere reden jetzt Russisch. Und dann geht er, beugt sich dann zu Mitchell und Daniel, ja, und Mitchell dann, ja, sie kommen und wie sie das tun, was? Achso, das ist nur ein Kommentar. Dann sehen wir eben riesige Schiffe durchs Gate kommen, die da gerade so durchpassen, also es ist wirklich Millimeterarbeit, also da kannst du dich auch mal. Ja, vermanövrieren. Und ja, die sind sehr groß und vier Stück an der Zahl. Also wie gesagt, diese betitelten Toiletten, also ja, vom Design her, ich weiß nicht, es ist irgendwie, mein Fall ist es jedenfalls nicht, aber das ist ja egal. Also das Design im Weltraum ist eh recht egal, sag ich mal, aber ja, mein ästhetischen Empfinden sind es, ja, entsprechend nicht so. Und Mitchell, ich zähle nur vier Schiffe, also hat dann wohl oder rechnet sich gute Chancen aus. Und Daniel, ja, das ist bestimmt nur die erste Welle und eine zweite sollten wir auf jeden Fall verhindern, meint Mitchell und Jacob rennt zu seinem Sessel und gibt da auf Russisch Befehle. Der Alarm wird auch ausgelöst und dann springen wir wieder zur Odyssee und wir empfangen hier noch eine Nachricht von einem der Orischiffe. Soll ich die denn mal vorlesen? Ja, aber hallo, machen Sie doch mal hin. Und all, die hochmütig sind und nicht bereit sind, sich zu fügen, werden gehorchen und zu Staub zerfallen. Ja, und auf der Krollef, ist es die ganze Nachricht, fragt Chekhov. Und ja, das war's, meint Mitchell. Und Daniel, öffnen Sie den Kanal und Chekhov gibt den Befehl und der Offizier nickt Daniel zu und dann meint Daniel dann, dann sagt der Tyrolus den Menschen von niederem Bewusstsein, sucht nicht das Böse bei eurem Nachbarn, damit es nicht Einzug hält in euer Haus. Und er nickt dem Offizier zu und Mitchell so, das war's. Und Daniel, ja, ja, ne, das Buch des Ursprungs. Und Mitchell so, ja, das soll helfen. Und Daniel schaut auch nicht so überzeugt drauf, aber das war jetzt so seine einzige Idee, um zu sagen, ja, wir finden euch ja Dufte oder so Richtung Ori. Keine Ahnung, was er sich da
erwartet. Nein, das Beispiel ist ja ganz wörtlich zu nehmen. Ne? Also von wegen, es geht darum, dass man seinem Nachbarn nichts Böses tun sollte. Und man ist selber in diesem Fall der Nachbar. Ne? Also man, ne, das Ding sagt ja so von wegen, tu deinem Nachbarn nichts Böses, auf das dir auch nichts Böses geschehe. Ne? Das ist ja auch in der Bibel so. Ne? Ja. Also von wegen hier, ne? Also, aber ja.
Also ist ein bisschen vergebene Lebensmüh auf der Odyssee, meint Marx. Die Waffensysteme sind bereit. Ja, es geht los, meint Emerson. Alle Batterien feuerfrei und dann beginnt die Schlacht. Ne? Man sieht, wie ein paar Geschosse da abprallen am Erdenschiff. Jaffa-Schiffe, Asgard-Schiffe, Schutzschilde. Ne? Und ja, während dann diese Ori-Schiffe laden ihre Waffen. Das ist wohl so, dass es nur so ein einzelner langer Strahl irgendwie ist, also nicht so schnelles Feuer irgendwie, sondern ein
so ein... Naja, hat was von einer Railgun, so wie die irdischen Schiffe das auch haben.
Langer Strahl, der sich erst nach dem Motto aufladen muss mit so einem Soundgeräusch und dann wird auch die Korjev getroffen, andere Schiffe schon zerstört und die Funken auch auf der Odyssee versprühen. Max, mein Schilde runter auf 50%, ne, Sublicht, haben wir verloren, Antrieb. Ja, es geht weiter und die Ori-Schiffe scheinen da nicht wirklich einen Kratzer abzubekommen. Und Emerson meint ja, Energie auf Antriebsaggregate umleiten, Ausweichmanöver beginnen. Und auch der Korolev merkt Chekhov an, dass die Energie ausgefallen ist zuvor. Und wir müssen die 302 losschicken, mein Mitchell. Und Chekhov, nee, mach mal nicht, ne, können nichts ausrichten. Und Mitchell so, hey, wir kriegen ja mächtig eins auf dem Dach. Es wird Zeit, sich am Kampf, alles in den Kampf zu werfen. Und ich ziehe das Feuer auf mich, während sie hier ihr Schiff wieder online bringen. Und Chekhov entscheidet sich dann los. Und ja, hätte man vielleicht von Anfang an schon irgendwie machen können. Aber gut, dann gehen wir zur letzten Szene auf die Odyssee.
Auf der Brücke der Odyssee bemerkt Marx auf dem Weg, ja, wir sind hier dead in the water. Na, und oh, Sir, ich habe hier plötzlich neue Schiffe auf dem Schirm. Und dann sehen wir in der Nähe des Supergates drei Luzanische Allianz Mutterschiffe auftauchen. Hinter dem Ori-Schiffen, die da direkt drauf feuern. Und an Bord der Odyssee sieht man dann auf dem Viewscreen T-Hulk, ne, tut mir leid, dass ich so spät bin. Und was denn, ja, besser spät als nie. Und T-Hulk wieder sein berühmtes Indeed. Ja, man sieht auch Nathan dann über dem Bildschirm und und sagt dann hier Emerson, befiehlt dann seinen Leuten, ja, vergisst ihren Antrieb, so von wegen, gibt ihm alles, was wir haben. Und wir sehen die Lucianer-Schiffe, die da irgendwie hinten rumballern. Ne, eins der Attacks wird auch zerstört. Wobei ich mich frage, wie das denn geht. Also die Ori-Schiffe sind nach vorne gewandt und ballern vorne durch diesen, was auch immer, durch Kristall oder was das auch immer ist. Also eigentlich könnten die Dinger, die hinter ihnen stehen, gar nicht treffen. Mhm. Aber das geht irgendwie, oder die Dinger drehen sich. Der Toilettensitz wurde ganz schnell umgedreht. Ja. Also na, ein Attack ist zerstört, ein zweites. Und an Bord des lucianischen Schiffes sieht man auch hier, also da, wo Tiak ist, die Fetzen fliegen, Sparks. Ja, Tiak schaut sich das draußen an. Das ist wohl scheinbar nicht so begeistert. An Bord der Erdys ist mittlerweile ein Feuer ausgebrochen. Auf der Brücke der Korolev wird Daniel durchgeschüttelt und geht zu Boden, setzt sich dann aber auf einen der Sessel, genauso wie Chekhov das macht, in einem Korridor. Der Korolev ist mittlerweile, Mitchell an Bord, an dem 302 Bay angekommen, sieht Feuer hinter sich und Ja, na, erinnert weiter. In der Nähe des Supergates sehen wir jetzt, dass auch die Uri-Schiffe also keinerlei Beeinflussung ihrer Schilde erfahren, ne, und ja, zerstören, was hier irgendwie nach einem Daedalus-Klasse-Schiff aussieht. Ja, Carter sieht das auf dem Bildschirm und hat schon die Angst in den Augen. Also, ja, wie auch immer, mehr Schiffe werden zerstört und die Wracks schweben da rum und die Uri-Schiffe, die alle und keinen Kratzer abbekommen haben, hören jetzt auf zu feuern. Und an Bord eines der Uri-Schiffe sehen wir Vala, die an Bord eines Fensters steht und hinaus schaut und ja, nicht so sonderlich begeistert ausschaut, ne? Und ja, dann hat sie wohl ja Wehen, weil sie greift sich nämlich plötzlich schmerzverzerrt an den Bauch. Fade out and credits.
Hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert. So nach dem Motto, jetzt fehlt noch der Imperator, der irgendwas von der Seite sagt. Deine Freunde sterben. Trivia kann man schon mal hier vorbeugen, sag ich schon. Sagen. Als Valar am Ende der Episode aus dem Fenster sieht und das Geschehen beobachtet, ist trotz des Kampfes des Schiffes keine Explosion oder Waffenfeuer zu hören. Das ist auch korrekt, da im All keine schallübertragenden Elemente wie Luft verfügbar sind. In der gesamten Stargate-Serie wird dies bei Weltraumaufnahmen jedoch außer Acht gelassen, um dem Zuschauer eben das Geschehen näher zu bringen. Eine bekannte Ausnahme dieser in der Science-Fiction allgemeinen Praxis ist die Fernsehserie Firefly. Hier ist eben jede Szene im All auch ohne Ton und nur mit der für die Serie typischen Gitarrenmusik unterlegt. Ne? Zur Stammbesetzung gehören ja auch, beziehungsweise des Films gehört ja auch Morena Baccarin, die wir auch noch zu sehen kriegen werden, und Jewel State, die wir auch noch zu sehen bekommen werden in Atlantis. Ohne vorzugreifen, aber ihr wisst es sowieso. Der Sci-Fi Channel sponserte einige jahrelangen Get in the Gate, ich kann nicht mehr sprechen, Wettbewerb. Und da, wenn du da gewinnst, kannst du halt dann eine Statistenrolle bekommen. Und das war jetzt in dem Fall auch in dieser Episode Nancy Morton. Und sie ist dann als Moiriks Frau hier kurz zu sehen. Genau. Amanda Tapping war während der Dreharbeiten auf der Odyssee und in diesem Raumanzug halt permanent schlecht, und deshalb lehnt sie sich auch, während die Szene mit quasi an Bord der Odyssey ist, an der Leinwand an. Also es war jetzt nicht so ein Schauspielerauftrag oder so, sondern sie, ihr war halt schlecht. Der Cliffhanger am.
Ja, Weltraumkrankheit. Also, ne, ist ja klar. Also, wenn du nicht mal weißt, wo unten und oben ist oder sowas,
Genau,
dann passiert
so.
es aber schon mal. Ja.
Das kann ja mal passieren, auch an der Karte. Der Cliffhanger am Ende der Episode wurde von io9.com zu einem der besten Science-Fiction- und Fantasy-Cliffhanger gewählt.
Wow.
Diese Episode ist die einzige SG-1-Episode, in der zwei Schiffe der Daedalus-Klasse zu sehen sind. Es gibt dann ein Pendant in Atlantis, ne, da große und kleine Sünden, aber da sind wir noch nicht. An einem Tag, an dem eben diese Kampfszene zwischen Michel und dem Schwarzen Ritter auf dem Dorfplatz gedreht wurde, regnete es plötzlich in Strömen. Normalerweise ist das, ne, eher ein Problem. Hat man eher das Problem, nicht so mit dem Regen, aber ne, das war, und ja, es war hier aber ein Vorteil in der Lautschutzmodulation. Intensivierte sich die optische Wirkung der Kampfszene dadurch, eben dass er da alles matschig und nass war. Und Ben Browder nutzte den rutschigen Untergrund dann auch für seine Darbietung. Es gab zum Einfluss des Wetters auf den Dreh diese Episode auch einen 2-minütigen Beitrag auf The Weather Network von Ross Hull, einem Freund von Malitze, der auf YouTube zu sehen ist anscheinend. Diese Episode wurde ohne das Wissen geschrieben, also das war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass es eine weitere Staffel geben würde. Also hätte es auch sein können, dass das komplette Serienende einfach mit diesem Cliffhanger, ja, zu Ende wäre.
Nee, die hätten da garantiert einen Abschlussfilm gemacht oder sowas.
Ja, aber weiß immer nicht. Aber damals stand es noch nicht fest. Also es war schon ein Film in der Schwebe, aber das muss ja auch erstmal finanziert werden und von der Produktion abgesichtet werden. Das sind ja immer Prozesse. Deshalb hätte es auch so enden können, ist es aber nicht, wie ihr wisst. Giorgio Malozzi hat sich nochmal geäußert im Gate World Forum. SG1 wird am Ende von Season 9 einen unwahrscheinlichen Verbündeten gewinnen. Diesen zu halten wird ein Problem sein oder das Problem sein. Es ist die letzte DVD, ihr wisst, was es heißt. Es gibt Specials, zwei an der Zahl. Einmal eine Director Series von oder mit Robert C. Cooper eben über der Kreuzzug. Und da sagt er eben, dass es ein Wiedersehen mit Valar geben wird, und die Story wird von der anderen Seite beleuchtet, also aus Ori-Sicht. Er hatten wir schon gesehen. Ja, er hat sich vorgestellt, dass eben, oder also er dachte immer, ja, ich kann gar nicht am besten schreiben, aber anscheinend kann es doch am besten, vielleicht auf seine Regiearbeit oder wie auch immer bezogen. Und hatte Peter Wüste als Kameramann und rechte Hand praktisch dann für seine erste Episode hier zur Seite. Ja, und er sagt noch, der Robert Segube, dass es gut ist, wenn eben die Regiearbeit oder Regieführung nicht so sichtbar wird. Und er eben hat da mit verschiedenen POV-Shots gedreht, gerade bei Waller. Er erlebt jetzt halt mal die Regisseurprobleme und das sind ein bisschen andere als eben als Produzent und hat auch in dieser der Kreuzzug die Episode so gehalten, dass eben die statischen Aufnahmen im SGC so recht farblos und grau sind und als Kontrast darauf in der bei den Uri eben das mit viel Bewegung und Farbe versehen ist. Das zweite Special ist im Profil Brad White, der nochmal sagt, dass er früher halt viele Novels gelesen hat und Stories mit Impact mag. Er schrieb ja Scripts, Rocket Man und noch was und das gab es dann irgendwie 2 Wochen vor der, ja, dann kam er in die Neon Raider, oh, was habe ich denn da geschrieben? Show und dann zu Outer Limits, also ein bisschen geht so seinen Werdegang durch. Ja, dann wurde der dann auch dort Dramaturg und Aufnahmeleiter und Co-Produzent und Shanks spricht dann auch über seine Vielseitigkeit und dann gab es eben, das wisst ihr auch, aber ich weiß, das wird immer erwähnt, dieser Serienvorschlag zeitgleich mit Jonathan Glessner an MGM, dass man eben das SG1 oder eine Serie machen will, auf dem Film basierend. Und da war man eben die größten Glückspilze Nordamerikas. Und ja, es wird nochmal gesagt, dass zuerst 42 Folgen bestellt wurden, also 2 Staffeln. Und das eben sagte nochmal, dass Gate das beste Vehikel für Storytelling in der Science Fiction ist. Ja, dann wird noch gesagt, dass Brad White halt nicht autoritär ist und ja, viele Ideen zulässt. Und er sagt von sich auch aus, dass manchmal die eigenen Ideen gar nicht die besten sind. Ja, am Ende wird es eh durch die Regisseure geprägt, durch die Schreiberlinge, Actors und die Location selber und den Input von außen. Und er greife auch recht oft oder gerne schrullige Gedanken auf und LTS, genau, Life is Too Short, das hat er irgendwie mit Richard Anderson gemeinsam, die haben da die gleiche Denkweise, also Streit am Set und so, dass das nicht so auftritt. Und er lobt nochmal Robert C. Cooper für die Erfindung der Ori. Ja, zu den Fehlern, das ist laut Stargatewiki.de, genau, es erscheint seltsam, dass Kater ein Segment so einfach mit der Hand öffnen kann, starke Waffen wie Atomsprengköpfe, also allerdings auch mal keinen nennenswerten Schaden anrichten. Ja. Als SG1 in Camelot sich trennt, regnet es bei Daniel Jackson nicht, aber bei Cameron Mitchell und Samantha Carter. Ach so, dann wird noch gesagt, das klappt gar nicht mit den Büchern, die würden nach all der Zeit eigentlich beim Aufschlagen oder zerfallen oder schon früher zerfallen.
Nein, nicht unbedingt, wenn die Kammer abgeschlossen ist. Also, ne, wenn das Kraftfeld ja zum Beispiel die Luft nicht dran lässt oder so, ist das
Ja,
luftdicht
okay, dann.
versiegelt, weil wieso
Ja.
sollte es dann?
Als SG1 auf die Odyssey gebeamt wird, haben die Teammitglieder plötzlich keinen Dreck an den Stiefeln, obwohl sie eben auf dem Schlammboden standen des Planeten. Dann gibt es eine Übersetzungsfehler. Emerson sagt ja zu Mitchell und Daniel: Wir sagen den Russen, sie sollen sie auf dem Rückweg abholen. Das ist aber falsch, denn eigentlich ist es der Weg, Schrägstrich Hinweg, ist gemeint. Und bei Minute 35, Sekunde 3 ist das von Samantha eingesetzte alternative Kontrollkristall wieder verschwunden. Da gibt es auch noch einen Bildvergleich. Und wir kommen zum Zitatvergleich. War denn was für dich dabei?
Nee, also diesmal fand ich jetzt nichts, was irgendwie so richtig rausgestochen ist. Hast du denn irgendwas?
Ja, ich habe die Beamnummer hier mit Daniel, ne, wo er sagt, es gibt keinen Fluch und hier ist ein Kontrollgerät und das ist nur eine Maschine wie ein Katapult, nur komplizierter, es gibt keinen Zauber und dann werden sie halt alle hochgebeamt. Das fand ich irgendwie ganz witzig, aber ja, viel war jetzt, glaube ich, nicht drin. Ja, Fazit, wie sieht's denn aus?
Ja, puh, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast mal letztes Mal angefangen. Dann beginne ich diesmal. Ja, puh, ich habe es ja schon gesagt, wir hätten dieses ganzen Kram mit dem Kampf dort einfach unterbinden können, indem man da jetzt einfach was zwischensteckt. Also das hätte jetzt haufenweise Schiffe gerettet. Man hätte Zeit genug, da irgendwie den Heiligen Gral zu finden. Weiß ich nicht. Also das, also allein schon dadurch, ne, das Offensichtliche nicht zu tun, weiß nicht, das macht's. Also ja, ich weiß es nicht. Das hier irgendwie, also auch die ganze, also bisher war das ja immer so irgendwie Artus Sage und hast du nicht gesehen, das bezog sich ja wirklich dann mehr oder minder auf die Realität. Jetzt ist es was plötzlich anderes. Artus wurde nicht ermordet von Mordred. Ja, ne, und wir haben eigentlich ja auch gehört, dass Artus das Ding auf jeden Fall dort versteckt haben sollte. Warum sollte er es dann nochmal woanders hinparken? Und vor allen Dingen, wenn die Leute dort vor Ort 3 Locations haben, wo das sein könnte, also scheint keiner wirklich Ahnung zu haben, wo es zu finden sein. Also das ist, weiß ich nicht. Also Folge hätte man sich eigentlich auch schenken können. Ja, wir hätten die Uri, ne, haben wir in der letzten Folge gesehen, sie machen sich auf den Weg. Man hätte jetzt hier einfach nur, ja, keine Ahnung, in der 5 Minuten, man hat das Gate entdeckt und verplombt es irgendwie, wäre eigentlich die bessere Variante an der Stelle gewesen. Aber wir müssen natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass Vala wieder zurück in unsere Galaxie kommt. Ne? Das wird vermutlich der ganze Hintergrund sein. Ansonsten hätte sie wirklich, wie gesagt, dann wäre das mehr eine Story gewesen, die sich jetzt auf Daniel und Mitchell bezieht, die dann irgendwie diese Waffe suchen oder dann später alle Viere. Wie gesagt, das mit dem Gate, das macht mir echt Bauchschmerzen bei sowas. Da kriege ich Krämpfe. Also da kräuseln sich mir die Fußnägel. Weiß nicht. Also das war schon der Mumpitz der Woche. Ja, wir sehen Vala mal wieder. Vala kommt zurück. Das sind auf jeden Fall großartige Nachrichten. Dass die Korolev zerstört wird, ne? Die Russen haben das ja eh hier erpressungsmäßig sich dann holen geben lassen. Das ist ganz gut so, dass die Russen sowas dann nicht mehr haben. Ja, wie gesagt, mit viel Goodwill, weil heute Sonntag ist, ein Daumen in die Mitte.
Ein Staffelende mit Cliffhanger. Best of Both Worlds Style oder so. Ja, nicht ganz die Kategorie. Ja, kann man machen. Die Camelot-Sache da, was das, ich glaube, diese ganze Bibliotheksnummer, das haben sie irgendwie ein bisschen vergeigt. Der Rest fand ich eigentlich okay. Und ja, wir gucken mal, wie Part 2 dann wird, wie sich das dann weiterentwickelt, ob es dann irgendwie.
In Part 3 ja dann sogar schon.
Sinnvoller wird oder nicht, muss ich ja dann, ob man dann eine Entwicklung sieht, vielleicht auch vom dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Aber generell, ja, fand ich es ganz gut. Natürlich, ja, Raumschlachten und dann, also im ersten Moment dachte ich so, okay, so mit dieser Lucianer-Allianz, dass man da jetzt unbedingt hingeht, aber gut, diese Jafar in Anführungszeichen Nation ist ja noch im Aufbau, vielleicht ergibt es dann doch zu ein paar Prozent Sinn, da irgendwie jeden, den man kennt, zu fragen, um Hilfe zu holen. Ist auf jeden Fall eine sehr explosive Mischung, dass die wahrscheinlich nicht so problemlos alles vonstatten gehen wird. Und drei Schiffe sind jetzt auch nicht so die Welt, die ja da der Nathan mal entbehrt. Kann man machen, muss man nicht. Und ich würde sagen, Daumen schräg, leicht nach oben. Jetzt vielleicht im Verhältnis auch zu anderen Vorgänger-Episoden war hier doch schon einiges drin, auch was den Action-Weltraum-Anteil betrifft. Nur natürlich mit dieser Gate-Nummer, das ist halt sehr hingebogen. So, wir können gar nichts machen oder einfach was dazwischen. Das hat ja auch Vala schon gemacht. Also wir brauchen Vala anscheinend on-screen, damit da sinnvolle Ideen rauskommen. Schade, dass es gerade nicht eingefallen ist. Die hat da ja auch eigentlich viel Erfahrung mit irgendwas in die Luft jagen, verhindern. Die kann das eigentlich. Ist ein bisschen kurios und sie war jetzt hier nicht irgendwie, ja, vielleicht, wie du schon sagst, ist es mit dieser Weltraumkrankheit, dass es das sie dann im Denken beeinflusst hat, das würde ich mir jetzt noch hinbiegen, aber generell hätte sie es gewusst, denn eigentlich auch. Na gut, wir wissen, nächste Woche gehen wir wieder rüber in die Pegasus-Galaxie, ich schaue mal auf die Liste hier ausgedruckt, es ist die Verbündeten, in Klammern, achso, ja, das ist Teil 1 eines Dreiteilers, ja, genau, die Verbündeten, wird nochmal der Michael weiter eingeführt und Race-Basisschiffe, und ne, da hat man ja auf der Uhr, dass ein Schiff sich praktisch Atlantis nähert, oder es so aussieht, als würde sich Atlantis nähern, da gucken wir mal, was dahingehend passiert, klingt jetzt erstmal nach Action, ich bin gespannt. Ansonsten versucht einfach mal, wenn ihr einen Stein seht, wo ein Schwert drin ist, das rauszuziehen und ja, das ist so.
Das gibt's cool. Auch in Disneyland.
Genau, es wird nicht so oft vorkommen, aber vielleicht ja, vielleicht da. Und dann könnt ihr uns gerne unterstützen, über den Kofi-Link Kommentare schreiben und auch eine Bewertung bei Apple Podcast und Sterne überall, wo das möglich ist. Ne? 5 Sterne, naja, am besten. Und
genau. Falls ihr gerade eure Doktorarbeit über Stargate schreibt, ja. Ich hätte gerne gewusst, was passiert denn eigentlich, wenn man mit dem Supergate ein normales Stargate anwählt?
Dann,
und da was dann Großes durchschickt. Werden die Sachen verkleinert? Weißt du, so Verkleinerungsmaschine oder sowas? Kommt dann so ein Reise, kleines Ori-Schiff raus.
Was war das mit dem, ja, die Reise in den Körper oder so mit dem kleinen.
Ja, ja. Die, oder Liebling, ich habe meine Kinder geschoben, ja, irgendwie genau, sowas. Genau. Ne?
Ja, ja, das wäre eine interessante Folge. Ja, werden wir wahrscheinlich sehen, aber wer weiß, vielleicht in einer zukünftigen Stargate-Serie in 700 Milliarden Monden entfernt. Wir hoffen das Beste. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.